Wo war ich gestern stehen geblieben?« fragte sie und gab sich selbst die Antwort. »Ach ja, bei der Werbung des Keilburger Bastards Rupertus Splendidus. Während ich vor dem Mann Angst hatte, war mein Vater entzückt. Mit einem solchen Schwiegersohn, so dachte er, könne er nicht nur zu den ehrenwerten Geschlechtern von Konstanz aufschließen, sondern die meisten von ihnen sogar übertreffen. Und so ging auf einmal alles sehr schnell. Ehe ich mich versah, war die Verlobung geschlossen und der Tag der Hochzeit festgelegt. Am Abend zuvor kam Michel in unser Haus. Er brachte das Fass mit dem Hochzeitsbier, das am nächsten Tag ausgeschenkt werden sollte, und wollte mich vor Rupertus warnen. Er habe Dinge über diesen Mann gehört, behauptete er, die einem die Haare zu Berge stehen ließen. Ich habe ihm nicht geglaubt. Oder besser gesagt, ich wollte ihm nicht glauben. Doch so oder so hätten seine Erklärungen nichts an dem geändert, was nun geschah. Rupertus tauchte kurz danach auf, um den Heiratsvertrag von meinem Vater unterzeichnen zu lassen. Den Text der Urkunde hatte er selbst entworfen. Oh ja, er konnte Verträge aufsetzen, die so heimtückisch waren, dass man die Fallen erst viel zu spät bemerkte. Auch meinem Vater fielen gewisse Formulierungen nicht auf, da es für ihn keinen Grund dafür gab, misstrauisch zu sein. Marie seufzte. Ich lag bereits im Bett, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und der Ratsherr Jörg Wölfling und der Leinweber Gerolinne ins Zimmer traten und mich der Hurerei beschuldigten. Die beiden hatten den Heiratsvertrag als Zeugen unterzeichnet. Und doch hatte Magister Rupertus sie dazu ausersehen, mich zu verderben.
»Zu verderben?« rief Margarete entsetzt. »Weshalb eigentlich? Du hättest ihm doch ein reiches Erbe gebracht.«
Marie lachte bitter. Es war ein teuflischer Plan, wie ihn nur ein Mann wie Magister Rupertus ersinnen konnte. 100 andere an seiner Stelle wären gescheitert. Ihm jedoch gelang es, denn er hatte seine Fäden geschickt gewoben. Kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags ist der Fuhrmann Otzkäffli erschienen und hat mich beschuldigt, mit ihm Unzucht getrieben zu haben. Er war einer von Rupertus' Kreaturen, und diese Untat war wohl eine der geringsten, die er im Auftrag des Magisters beging. Mein Vater verwahrte sich natürlich dagegen. Da behauptete auf einmal unser Handelsgehilfe Linhard Merck, ich hätte mich auch ihm bereits heimlich hingegeben. Der Magister hatte ihn ebenfalls dazu gebracht, mich zu beschuldigen, denn Linhard hatte gehofft, mich später einmal heiraten und der Nachfolger meines Vaters werden zu können. Dies aber hatte mein Vater ihm mit harten Worten abgeschlagen. Ach, doch ich verzettle mich. Lasst mich also berichten, wie es weiterging. Wölfling und Linna kamen also in meine Kammer und erklärten, ich wäre beschuldigt worden, eine Hure zu sein. Beide waren betrunken, und daher hatte Rupertus sie leicht zu Dingen überreden können, die sie nüchtern niemals getan hätten. Sie durchsuchten meine Kammer und fanden ein Schmuckstück, das der Fuhrmann Otzkäffli mir angeblich für die Gewährung meines Leibes gegeben haben wollte, einen geschnitzten Schmetterling aus Perlmutt. Damit galt ich als überführt und wurde von dem hinzugerufenen Stadtbüttel Hunold in den Ziegelturm gebracht. Ich konnte dies alles nicht begreifen und fragte mich, weshalb mein Vater sich nicht für mich einsetzte und den Magister in seine Schranken verwies. Erst viel später habe ich von meinem Onkel Mombart erfahren, dass meinen Vater aufgrund der üblen Beschuldigung der Schlag gerührt hatte und er nicht mehr dazu in der Lage gewesen war. Marie machte erneut eine Pause und ihr Gesicht nahm einen Ausdruck an, der selbst nach so vielen Jahrzehnten noch die Verzweiflung spiegelte, die sie damals gepackt hatte. Ich wurde also in einer Kammer im Ziegelturm eingesperrt und hoffte, es wäre alles nur ein Albtraum und ich würde bald in meinem Bett erwachen, berichtete sie mit leiser Stimme. Es war jedoch kein Traum, sondern grausame Wirklichkeit. In der Nacht tauchten Hunold, auch er ein williges Werkzeug des Magisters, der Fuhrmann Utz und Linhard Merck in der Kammer auf und haben mir Gewalt angetan, um am nächsten Tag vor Gericht bei Gott schwören zu können, mit mir Unzucht getrieben zu haben.
»Oh Gott, nein!«
rief Margarete entsetzt. »Rupertus' Plan war noch viel infamer«, fuhr Marie fort. »Ich habe euch bereits von der Witwe des Schusters erzählt. Euphemia hatte darauf gehofft, meinen Vater heiraten zu können. Doch er wies sie ab. Wie bei Linhard war es für Magister Robertus auch bei ihr ein leichtes, sie für seine Pläne zu gewinnen. Sie kam mit dem Auftrag, mich zu untersuchen, und ich flehte sie an, zu beschwören, dass ich vergewaltigt worden war. Sie lachte mich jedoch nur aus und schwor am nächsten Tag vor Gericht, sie hätte mich nicht mehr als Jungfrau vorgefunden. Da auch Linhard und der Fuhrmann die Hand zum Schwur hoben, erklärte der Richter meine Schuld als erwiesen. Ich wurde zu 30 Rutenhieben und zur lebenslangen Verbannung aus Konstanz verurteilt. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Derjenige, der die Rute führte, war Hunold, und dem lag sehr viel daran, mich so zu Schanden zu schlagen, dass ich wie ein Tier krepieren sollte.
»Daher rühren also die Narben auf deinem Rücken«, rief Margarete.
»Sie sind aber gut verheilt«, sagte Alika. »Ich habe schon schlimmere Narben gesehen.«
»Das ist Hiltruds Verdienst, aber dazu später.«
Sie hörten »Die junge Wanderhure« von Ini Lorenz, gelesen von Anne Moll, ein Hörbuch des Argon Verlags.